Willkommen zu Mordhoch 2, ein Podcast über wahre Verbrechen. Ich bin Nadine Darashar.
Und ich bin Sarah Wedler. In unserem Podcast besprechen wir Fälle, die uns aus bestimmten Gründen nicht mehr aus dem Kopf gehen. Dabei spielt es für uns keine Rolle, ob ein Fall extrem bekannt oder unbekannt, ob er geklärt oder ungeklärt ist. Wir behandeln sowohl Mord- als auch Vermisstenfälle, die auf der ganzen Welt stattgefunden haben.
Denkt bitte daran, dass es sich dabei um einen realen Fall handelt. Wenn ihr also später über das Verbrechen diskutiert oder uns Kommentare hinterlasst, seid bitte respektvoll, auch zueinander. Da wir Themen behandeln, die einigen von euch sehr nahe gehen könnten, findet ihr eventuelle Triggerwarnungen in der Folgenbeschreibung. Sarah, dir sagt der Fall Natascha Kampusch auf jeden Fall was, richtig?
Ja, na klar. Wobei ich sagen muss, dass ich bis zu ihrer Flucht damals noch nichts von ihr gehört hatte, tatsächlich.
Nee,
kannte ich nicht. Also erst als sie geflohen ist, kannte ich den Fall, aber dann habe ich den auch total verfolgt. Du auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber auch vorher schon. Also wirklich auch vorher schon. Da war ich ja selber noch ein Kind, aber ich habe das schon mitbekommen.
Hast du dann wahrscheinlich so richtig mitgefiebert, ob sie noch lebt und was mit ihr sein könnte?
Nee, ich habe das als Kind einfach nach einiger Zeit wieder vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja gut, ist so als Kind, ne?
Ja, da machst du dir nicht weiter Gedanken darüber. Ja, und mich hat Natascha Kampuschs Fall damals in dem Sinne, in Anführungsstrichen, betroffen, dass ich eben 12 Jahre alt war und meine Mutter mir eben eingebläut hat, besser aufzupassen. Und deswegen ist das von früher so ein bisschen bei mir hängen geblieben. Auf jeden Fall ist Natascha Kampuschs Fall einer der wenigen Fälle, neben dem von S, den wir, glaube ich, in der vorletzten Woche hatten, ein Fall, bei dem Menschen wieder auftauchen. Normalerweise muss man ja leider sagen, es ist so, wenn Menschen verschwinden, dann verschwinden sie in der Regel auch spurlos. Oder tauchen tot wieder auf, aber dass jemand über einen langen Zeitraum verschwindet und dann lebend wieder auftaucht, das ist ja wirklich doch eher selten. Und bei Natascha Kampusch, da waren das ja 3096 Tage. Über ihre Zeit in der Gefangenschaft gab es auch ein Buch und einen Film drüber und ich glaube, die hießen beide auch genauso, also 3096 Tage, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich habe das Buch damals auch gelesen und ich habe den Film geguckt und ich fand das einfach absolut beklemmend, was da passiert ist. Was mir aber gar nicht bewusst war, ist, dass es noch ein weiteres Mädchen gab, das eine ähnlich lange Zeitspanne gefangen gehalten worden ist bei einem Mann. Und zwar 3694 Tage, also nochmal knapp 600 Tage länger als Natascha Kampusch. Jetzt aber einmal ganz kurz für alle, die Nataschas Fall nicht kennen. Es ist 1998, als in Wien die 10-jährige Natascha auf dem Schulweg spurlos verschwindet. Eine der größten Fahndungen Österreichs beginnt, leider aber ohne Erfolg. Tatsächlich wurde sie von Wolfgang Priklopil entführt und in einem kleinen Kellerverlies unter seinem Haus festgehalten. Und das über 8 Jahre lang, also diese 3096 Tage. Die meiste Zeit überlebte sie in völliger Isolation. Hin und wieder durfte sie unter Kontrolle ins Haus, musste sich aber immer dem Willen ihres Peinigers beugen. Am 28. August 2006 gelingt ihr dann die Flucht. Und ihr Peiniger, also der Wolfgang Priklopil, der flieht daraufhin und nimmt sich wenig später auch das Leben, was ich so feige finde. Natascha, die hat sich damals nicht freiwillig in die Gewalt ihres Entführers begeben. Es war ja so, dass sie auf dem Schulweg abgefangen worden und in ein Auto gezerrt worden ist. Und ich glaube, das ist auch so die größte Schreckensvorstellung aller Eltern, diese Angst vor dem fremden Mann, der dem Kind irgendwie auflauert und es einfach, ja, von der Straße wegklaut. Aber es geht auch anders und das wollen wir heute einmal zeigen. Denn das Mädchen, um das es heute geht, das hat sich, zumindest sieht das auf den ersten Blick für Außenstehende so aus, freiwillig in die Gewalt ihres Entführers begeben. Und damit wollen wir ihr auf keinen Fall eine Mitschuld geben. Wir wollen hier nur zeigen, dass diese Angst vor dem Mann, der irgendwo in der Straßenecke lauert, nicht die einzige Gefahr ist. Dass es eben auch anders gehen kann, dass solche Menschen auch perfide vorgehen. Und auch Jugendliche da draußen möchten wir auf diese Art ein bisschen warnen, dass es kann sein, dass ihr in irgendeiner Form das Gefühl habt, die Kontrolle noch zu haben, die ihr aber gar nicht habt, weil ihr manipuliert worden seid, so wie das Mädchen in unserem heutigen Fall. Den eingefleischten True Crime Junkies unter euch ist Tanya Cash wahrscheinlich ein Begriff. Und ich muss aber ehrlicherweise zugeben, wie ich ja gerade auch schon gesagt habe, dass ich mit diesem Namen erstmal nichts weiter in Verbindung gebracht habe. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich den Fall vorher schon mal irgendwo gehört habe. Ich hatte zumindest gar keine Details im Kopf. Es war jetzt einfach nur so, dass ich meine Liste mit Namen durchgeguckt habe und mir überlegt habe, naja, welchen Fall kannst du als nächstes mal machen? Und da kam mir dieser Name unter und der hat mir einfach so gar nichts gesagt. Ich weiß auch gar nicht, wann und warum, in welchem Zusammenhang ich den mal aufgeschrieben habe. Ja, und dann habe ich halt gedacht so, okay, alle anderen Namen sagen dir was, der sagt dir nichts. Wovon handelt dieser Fall? Und habe dann angefangen, mich einzulesen. Ja, und das war dann der Moment, in dem mich Tanjas Fall einfach nicht mehr losgelassen hat. Und deswegen gibt es diese heutige Folge auch. Und nicht wie geplant eigentlich eine Folge über einen Killer aus, weiß ich nicht, Estland, Litauen, Schweden. Sarah und ich waren jetzt erst auf Reisen in dieser Gegend und ich wollte eigentlich unbedingt was machen, das irgendwie sich in dieser Gegend abgespielt hat, aber nein, es ist einfach ein bisschen anders gekommen. Und so erzählen wir heute die Geschichte von Tanja Cash.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Nadine, du warst ja jetzt im Urlaub.
Ja, mit dir zusammen.
Ja, wir sind nämlich beide total reiseverrückt und da ist es natürlich super, wenn man eine beste Freundin hat, mit der man die Welt erkunden kann. Und auf unseren Reisen, da sind wir auch super gerne aktiv und den ganzen Tag unterwegs. Und was darf da nicht fehlen? Was zu trinken.
Ja, auch wenn es manchmal schwierig ist mit den Toiletten.
Oh ja, oft sogar.
Und das ist jetzt noch ein bisschen schwieriger geworden, weil wir jetzt wirklich bei den Ausflügen doch richtig, richtig viel trinken. Nämlich etwas, das besser ist als Wasser.
Wenn das mal nicht die perfekte Werbung für unseren neuen Partner ist, dann weiß ich auch nicht. Die Rede ist nämlich von den Getränken von Holy. Für alle da draußen, die Holy noch nicht kennen, es handelt sich dabei um Drinks, die ihr in Pulverform kaufen könnt. Und dieses Pulver mixt ihr dann einfach im Holy Shaker mit einem halben Liter Wasser, dann wird kräftig geschüttelt und schon seid ihr bestens ausgerüstet für einen aktiven Tag. Praktischer geht's also nicht, denn Holy Drinks kann man sich jederzeit auch einfach unterwegs anmischen. Eigentlich überall dort, wo es Trinkwasser gibt.
Ja, es gibt da so süße kleine Tütchen, die sind super cool designt. Also ich mag dieses bunte Design total. Und was das Gute daran ist, das wiegt auch nichts. Da ist ja nur so ein bisschen Pulver drin und das kann man perfekt in jeden Koffer packen. Ja, und dazu kommt, dass das Holy-Motto ist No Bullshit. Und das bedeutet, dass auf ungesunde Inhaltsstoffe wie beispielsweise Zucker und Taurin verzichtet wird. Ja, und stattdessen setzen die Getränke von Holy auf Antioxidantien, Vitamine, Elektrolyte und sogenanntes NuCAF. Und das habe ich vorher auch noch nie gehört. Das ist aber ein Koffein, das langsamer und gleichmäßiger freigesetzt wird als klassisches Koffein. Und dadurch hält die Wirkung länger und ihr habt anschließend nicht diesen typischen Koffein-Crash und seid total müde, wenn die Wirkung nachlässt. Und das ist total super, wenn man gerade unterwegs ist, eine Stadt erkundet, eine Wanderung macht oder auch wenn man einen sehr, sehr langweiligen Tourguide hat.
Ja, von Holy gibt es sogar verschiedene Arten von Getränken, je nachdem, wonach ihr gerade Bedarf habt. Da werden einmal die Holy Energy Drinks, dann die Holy Hydration Drinks, die euch helfen, euren Bedarf an Flüssigkeit und Mineralien zu decken. Dann die Holy Iced Teas, die echt mega lecker sind und zum guter Letzt auch noch die Holy Milkshakes.
Ja, ihr müsst euch da unbedingt auch mal durch das ganze Holy-Sortiment probieren und es gibt nämlich richtig leckere Sorten wie zum Beispiel Birne, Ananas, Himbeer-Yuzu oder auch Zitrus-Kalamansi. Und was ich gerade ganz besonders gerne trinke, ist Limette-Minze-Matcha-Grüner-Tee. Und gerade jetzt, wo es so warm ist, mache ich das so, dass ich mir Minzblätter in Eiswürfel einfriere und das dann eben mit dieser Holy-Iced-Tea-Sorte mixe und das ist super lecker und auch super günstig eigentlich.
Wir haben nämlich Codes für euch, mit denen ihr richtig sparen könnt. Alle, die Holy noch nicht kennen, bekommen mit dem Code MHZ5, alles groß geschrieben und die 5 als Zahl, jetzt 5 Euro Neukundenrabatt auf die ganze Bestellung. Und wenn ihr schon genau solche Holy-Fans seid wie wir, dann könnt ihr trotzdem sparen und zwar 10% auf die ganze Bestellung mit dem Code MHZ.
Alles groß geschrieben.
Genau. Und das Beste ist, die Rabatte gelten auch auf bereits reduzierte Artikel. Und da Holy oft tolle Angebote hat, lohnt sich das für euch so richtig.
Genau. Und am besten geht ihr über unseren Link. Das wäre nämlich ganz cool, weil dann kriegen wir auch eine kleine Beteiligung. Und ja, dann macht sich dieser Podcast hier auch ein bisschen bezahlt und wir können uns weitere Materialien besorgen. Und das ist natürlich auch super. Also greift zu, holt euch den Shaker und am besten das Starter Pack.
Das ist nämlich mit seinen kleinen Portionsbeuteln perfekt für unterwegs.
Außerdem erhaltet ihr da gleich 21 verschiedene Geschmacksrichtungen in insgesamt 42 Beuteln. Also los shaken und trinken und ganz viel trinken. Mehr trinken als Sarah trinkt.
Ich trinke jetzt viel, danke Holy.
Ja. Viel Spaß damit.
Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Für den Fall von Tanja geht es nach Pennsylvania in den USA. Tanja Cash wurde am 14. Oktober 1981 unter dem vollen Namen Tanja Nicole Cash McCrum in Pittsburgh geboren. Tanjas Kindheit war von großen Schwierigkeiten und familiären Spannungen geprägt. Im Jahr 1995 ließen sich ihre Eltern scheiden, woraufhin sie bei ihrem Vater und dessen Freundin Joanne einzog. Als sie dann auf die Mittelschule in McKeesport wechselte, sah sie sich mit den ständigen Hänseleien und Ausgrenzungen durch ihre Mitschüler konfrontiert.
Diese belastende Situation in der Schule verstärkte das Gefühl der Einsamkeit, das sie ohnehin aufgrund ihres instabilen Familienlebens empfand. Um dem Stress zu Hause und dem Mobbing in der Schule zu entkommen, begann Tanja immer wieder von zu Hause wegzulaufen. Diese Ausreißversuche blieben nicht unbemerkt, doch kehrte sie jedes Mal innerhalb eines Tages wieder zurück. Niemand ahnte jedoch, dass eine dieser scheinbar harmlosen Fluchten eine tiefgreifende Wendung in ihrem Leben einleiten würde. Ein Ereignis, das alles verändern sollte. Tanja beschließt, am 10. Februar 1996 erneut wegzulaufen. Und dieses Mal bleibt sie weg. Für insgesamt 10 Jahre. Als sie schließlich wiedergefunden wird, ist sie nicht mehr dieselbe. 10 Jahre lang ist Tanja gefangen gehalten und missbraucht worden. Doch wie kam es überhaupt dazu?
Um das herauszufinden, müssen wir noch einmal zurückreisen ins Jahr 1995. Tanja ist neu auf ihrer Schule, aber sie wird hier gemobbt und ausgegrenzt. Und auch die Probleme zu Hause sind nicht besser geworden. Sie fühlt sich ungeliebt und ungewollt. Und genau das nutzt eine Person jetzt aus. In ihrer Einsamkeit und wegen all ihrer Probleme wendet Tanja sich jetzt jemandem zu, der ganz und gar nicht gut für sie ist. Und zwar Thomas Hose. Er ist 1957 geboren und zu dem Zeitpunkt, um den es hier geht, jetzt 37 bzw. 38 Jahre alt und Tanja hingegen ist erst 13 bzw. später 14 Jahre alt. Thomas, der von Tanja Tom genannt wird, der arbeitet als Wachmann an der Cornell Middle School in McKeesport, also an der Schule, auf die Tanja geht. Tanja, die schwärmt jetzt für den älteren Security-Mann. Und das ist jetzt natürlich an dieser Stelle schon ein bisschen ungewöhnlich, aber ich glaube, wir hatten in dem Alter alle irgendwie irgendwelche Idole, die vielleicht auch ein bisschen älter waren. In der Regel sind das aber, ich sag jetzt mal, Sänger gewesen oder Schauspieler oder so, also niemand aus dem echten Leben. Niemand, an dem man jetzt so leicht rankommen würde. Bei Tanja ist es jetzt aber eben dieser reale, greifbare Mann und der hat sich halt auch ganz direkt in ihrem Leben befunden und deswegen ist das halt auch so gefährlich geworden. An alle da draußen, die etwas jünger sind, also die noch minderjährig sind, das ist natürlich okay, würde ich zumindest sagen, wenn ihr für irgendwelche Stars schwärmt, die älter sind, aber passt bitte auf euch auf, wenn es sich dabei um Menschen aus eurer echten Umgebung, also aus eurem realen Umfeld, wenn es darum geht. Ja, seid da bitte vorsichtig, vor allen Dingen, wenn diese Menschen den Kontakt zu euch suchen, wenn es da vielleicht doch irgendwie intimer werden könnte, bitte sowas nicht zulassen. Und wenn irgendjemand aufdringlich oder zudringlich wird oder so, dann redet bitte am besten mit irgendeiner Vertrauensperson darüber, mit Freunden, Eltern, Lehrern. Ja, und das bitte vielleicht auch, selbst wenn ihr in dem Moment glauben könntet, es ist irgendwie richtig oder es ist schön oder sowas, seid da bitte, was das angeht, ganz, ganz vorsichtig, denn ja, Manipulation ist eben genau das. Manipulation, davon merkt man oftmals im ersten Moment natürlich gar nichts. Ja, also seid da bitte, was das angeht, ganz, ganz vorsichtig und der heutige Fall, der wird euch auch zeigen, warum und wohin sowas eben führen kann. Denn in der Regel ist das so, was diese Menschen euch entgegenbringen, das ist keine wirkliche Zuneigung und das ist auch keine wirkliche Liebe. Also ja, nochmal kurz, passt da bitte einfach auf. Genug mit der kleinen Warnung vor Fremden. Bei Tanja, da ist es jetzt leider so, dass sie sich ziemlich ungeliebt fühlt von ihrer Familie und eben auch von den Klassenkameraden. Und Thomas, dieser Security-Mann, der ist jetzt ausgerechnet derjenige, der ihr das gibt, was ihr fehlt. Er schenkt ihr ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Er unterhält sich mit ihr und manchmal holt er sie sogar aus dem Unterricht raus, um dann Zeit mit ihr zu verbringen. Und das finde ich irgendwie extrem seltsam. Und ich frage mich auch, was die Lehrer dazu gesagt haben, ob er das irgendwie unter einem Vorwand gemacht hat, ob das irgendwie falsch überliefert worden ist oder so. Ja, vielleicht stand das aber auch irgendwie im Zusammenhang mit dem Mobbing, dass er dann da eingeschaltet worden ist und dass er dann eben Tanja aus der Situation und aus dem Unterricht herausgeholt hat. Das konnte ich aber nicht so gut herausfinden. Bekannt ist allerdings im Zusammenhang mit dem Mobbing, dass er als Security Guard der Schule öfters mal eingreifen musste, wenn Tanja mal wieder von ihren Mitschülern gemobbt worden ist. Und manchmal da kam es auch zu richtig handfesten Auseinandersetzungen, bei denen er dann die Mädchen trennen musste. Tanja berichtet in einem Podcast, den wir euch auch verlinken und aus dem wir auch öfter zitieren, dass sie auf eine gewisse Art bevorzugt worden ist, denn wenn nach so einer Auseinandersetzung jemand Ärger bekommen hat, dann waren es in der Regel die anderen. Der Thomas, der hat sich nach solchen Situationen, wie sie sagt, um sie gekümmert. Er hat dann auch angefangen, ihr Geschenke zu machen, ihr Geld zu geben oder auch Zigaretten, weil Tanja hat in dem Alter schon geraucht. Er hat ihr also auf diese Art, auf so eine materielle Art, seine Zuneigung zukommen lassen, aber eben auch ja durchs Kümmern, durchs vermeintliche Kümmern.
Tanja und Thomas fangen jetzt also eine, wie Tanja es selber in einem Interview nennt, romantische Beziehung an. Wobei man davon ja eigentlich nicht sprechen kann. Er ist ein 38-jähriger Mann und sie ist ein 14-jähriges Mädchen und er hat Tanjas Situation einfach nur komplett ausgenutzt und sie von vorne bis hinten manipuliert. Aber Tanja sagt eben selber, die beiden hätten eine romantische Beziehung begonnen zu dem Zeitpunkt und deswegen nennen wir es unter Vorbehalt natürlich auch so. Und sie sagt außerdem, "And I thought I had found someone who loved me and said he would take care of me. So I, you know, and I thought that I wasn't loved at home. And he says, don't worry, I will take care of you. I love you." Übersetzt heißt das so viel wie, ich dachte, dass ich jemanden gefunden habe, der mich liebt und der sich um mich kümmert. Ich dachte, dass ich zu Hause nicht geliebt werde. Und er hat mir gesagt, mach dir keine Sorgen. Ich werde mich um dich kümmern. Ich liebe dich. Die beiden küssen sich auch. Und Tanja erzählt, dass sie sich bei Thomas einfach geborgen und gut aufgehoben gefühlt hat. Sie vertraut dem Security-Mann dann auch an, dass sie am liebsten ganz von zu Hause weglaufen möchte, da sie sich ungewollt und ungeliebt fühlt. Und er bietet ihr dann seine Hilfe an. Doch anstatt als erwachsener Mann zu sagen, nein, du kannst nicht mit 14 einfach von zu Hause weglaufen oder wenn es da irgendwelche ernsthaften Probleme gibt, dann kläre ich die mit dir, oder anstatt dass er ihr Ratschläge gibt, an wen sie sich wenden kann oder so, unterstützt er sie jetzt lieber bei ihrem Plan, von zu Hause abzuhauen. Was natürlich absolut falsch ist, aber auch Teil seines, wie vorhin schon gesagt, perfiden Plans. Das Ganze startete übrigens im September 1995. Doch sein Lovebombing und die Manipulation zogen sich wohl über Monate, bis Tanja letztlich anbiss.
Die beiden schmieden nach einigen Monaten den Plan, in Anführungsstrichen gemeinsam durchzubrennen. Und das ist eben auch die Stelle, wo wir anfangs meinten, dass sie sich im Gegensatz zu Natascha Kampusch erstmal freiwillig in die Hände ihres Kidnappers begeben hat. Und das macht das Ganze natürlich auf keinen Fall weniger schlimm. Und das soll auch nicht heißen, dass Tanja eine Mitschuld hat. Im Gegenteil, also es soll einfach nur zeigen, wie perfide manche Menschen vorgehen, wie sie die Schwächen anderer ausnutzen und auf welche Art sie es sogar schaffen, Menschen in ihre Gewalt zu locken, sie zu manipulieren und einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Und bei Tanja ist eben genau das passiert. Am 10. Februar 96 ist es dann soweit. Thomas Hose, der hat die 14-Jährige jetzt so weit, dass er seinen schrecklichen Plan in die Tat umsetzen kann. Er diktiert Tanja genau, was sie einpacken soll und welche Wege sie nehmen soll. Und schließlich taucht sie dann bei einer Freundin von ihm auf. Sie bleibt also an diesem Tag der Schule fern und auch in den nächsten Tagen kommt sie nicht zum Unterricht. Man sollte jetzt eigentlich glauben, dass spätestens am ersten Abend die Polizei eingeschaltet wird, nachdem Tanja nicht nach Hause kommt. Doch dem ist nicht so. Ihr Vater, der wartet jetzt ganze 4 Tage lang, bis er Tanja als vermisst meldet. In dem Podcast, in dem sie selber zu Wort kommt, merkt man, wie schwer es ihr fällt, über diesen Moment zu reden. Denn es ist ja spätestens jetzt klar, dass sie sich die schlimmen Verhältnisse zu Hause nicht nur eingebildet hat oder als 14-Jährige vielleicht irgendwie überdramatisiert hat oder es überbewertet hat. Ich meine, wenn sich jetzt ein Elternteil wirklich 4 Tage lang nicht meldet, nachdem die eigene Tochter nicht nach Hause kommt, dann, ja, müssen die ja schon ganz schön gleichgültig oder vielleicht auch gefühlskalt gewesen sein. Denn eigentlich, so würde ich sagen, würde man sich ja früher Sorgen machen und selbst wenn Tanja schon öfter weggelaufen ist, ich finde, man sollte jedes Mal nach ihr suchen, einfach auch nur um Signale zu senden, einfach nur um zu zeigen, du bist mir nicht egal. Ja, aber das ist auch nur meine Meinung. Ich finde es auf jeden Fall extrem schlimm, wie der Vater und auch die Stiefmutter, dazu kommen wir aber später noch, wie die reagiert haben. Und ich finde es extrem schlimm, dass sie einfach 4 Tage lang erstmal alle gar nicht reagiert haben. Tanja, die erwähnt in diesem Zusammenhang auch ihre leibliche Mutter und diese hat sie ebenfalls nicht als vermisst gemeldet. Aber Tanja macht ihr da keine Vorwürfe. Sie erklärt, dass Tanja zu dem Zeitpunkt nicht im Leben ihrer Mutter stattgefunden hat und umgekehrt eben auch nicht und dass das wohl daran liegt, dass ihre Mutter unter einer paranoiden Schizophrenie gelitten hat zu dem Zeitpunkt und eben auch das Sorgerecht verloren hat. Tanja, die begibt sich jetzt also mit der Wegbeschreibung von Tom zu Judys Haus, also Judy ist die besagte Freundin und sie wartet bereits auf der Schwelle auf Tanja. In ihrem Haus werden Tanja jetzt die Haare gefärbt, weil so soll ihre Identität verschleiert werden. Das mit den Haaren, das sagt sie nicht explizit in dem Podcast, den wir gehört haben. Es steht allerdings in anderen Artikeln und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass das stimmt, weil im Grunde ist das ja auch einfach nur logisch. Tanya lebt jetzt eine Weile bei Judy. Jeden Tag kommt Thomas nach der Arbeit vorbei und besucht sie dort. Zu diesem Zeitpunkt hat Tanya noch kein schlechtes Gefühl. Sie hat nicht das Gefühl, eingesperrt zu sein. An manchen Tagen besucht sie auch Thomas. So auch an einem Tag, der vielleicht eine gute Wendung in ihrem Fall hätte darstellen können, wäre sie zu Hause gewesen. Doch leider war keine. An diesem Tag ist nämlich das CYS bei Judys Haus aufgetaucht und CYS, das steht für Child and Youth Service und es ist vergleichbar mit dem deutschen Jugendamt. Und sie haben Judy auf das vermisste Mädchen angesprochen. Judy konnte alles abstreiten. Und so führt dieser Tag doch zu einer Wendung, allerdings zu einer schlechten Wendung. Eine Wendung, auf die eine Abwärtsspirale folgen soll. Tom, der bleibt an diesem Tag gänzlich unbehelligt. Tanya wird gefragt, wie der CYS darauf gekommen ist, bei Judy nach ihr zu suchen, und sie antwortet darauf, dass sie glaubt, dass einer der Nachbarn sie eventuell gesehen haben könnte. Judy, der wird das Ganze jetzt zu heikel. Und Tanya, die lebt jetzt ab sofort bei Thomas, also in seinem Haus. Dort lebt er eigentlich mit seinen Eltern, denen es aber wohl nicht besonders gut gehen soll. Und außerdem mit seinem 12-jährigen Sohn. An dieser Stelle muss ich kurz sagen, dass man im Internet oft das Alter 22 findet, des Sohnes. Aber 22 ist er gewesen, als Tanya geflohen ist. Zu dem Zeitpunkt, als sie eingezogen ist, war er 12 Jahre alt. Und das sagt Tanya in dem Podcast auch explizit immer wieder. Sie sagt immer wieder, Thomas' Sohn, der war 12 Jahre alt, er war nur 2 Jahre jünger als ich. Sie betont auch immer, dass er nichts hätte tun können und sagt immer wieder, ja, er war ja erst 12 Jahre alt. Tanya lebt jetzt im Haus oben, gemeinsam mit Thomas in seinem Schlafzimmer. Und auch hier hat man das Gefühl, dass das Schicksal am liebsten eingreifen würde, denn es gibt einen Tag, da taucht plötzlich die Polizei bei Thomas auf. Leider reagiert Thomas jetzt geistesgegenwärtig. Er sieht die Polizisten, er packt dann Tanya und bringt sie in den Keller. Und erst dann öffnet er der Polizei die Tür. Der Polizist, der erklärt jetzt, dass er einen Hinweis bekommen hätte, dass sich das vermisste Mädchen bei Thomas aufhalten würde. Und er fragt jetzt, ob er das Haus durchsuchen darf. Und jetzt kommt etwas, das ich wirklich unglaublich finde, denn Thomas sagt einfach, nein. Er möchte nicht, dass seine Eltern gestört werden. Ja, und anstatt jetzt erst recht misstrauisch zu werden, ist der Polizist so, oh ja, die pflegebedürftigen Eltern, sie sind aber ein guter Mann und tut mir leid, dass ich sie behelligt habe. Und er geht dann wieder. Und zwar ohne das Haus zu durchsuchen. Also wirklich einfach unglaublich.
Und das alles hört Tanya im Keller. Sie hört dann eben auch, wie der Polizist einfach wieder geht. In dem Podcast wird sie dann gefragt, ob sie glaubt, dass ihr Leben anders verlaufen wäre, wenn der Polizist eben doch das Haus durchsucht hätte und sich nicht einfach mit der Ausrede der gebrechlichen Eltern hätte abspeisen lassen. Sie sagt ja, und das ist ja auch verständlich. Denn hätte man sie in diesem Moment aus dem Haus geholt, dann wäre ja, in Anführungsstrichen, noch nichts so Schlimmes passiert. Zumindest soweit man weiß, ist zu diesem Zeitpunkt nichts gegen ihren Willen geschehen. Ob es da ansonsten irgendwelche missbräuchlichen Handlungen gab, darüber sagt sie nichts. Aber es klingt zu diesem Zeitpunkt zumindest nur so, als hätte sie eben zuerst bei Judy und dann später bei Thomas gewohnt. Aber leider bleibt es nicht dabei. Es wird für Tanya jetzt immer schlimmer. 4 Jahre lang darf sie das Haus nicht verlassen. 4 Jahre lang ist sie nicht draußen in der frischen Luft. Sie spürt nicht die Sonne auf ihrer Haut, nicht das Gras unter ihren Füßen, nicht den Wind in ihren Haaren. Und auch wenn sie jetzt in kompletter Isolation lebt und der Gehirnwäsche unterzogen wird, unternimmt sie in diesen 4 Jahren immer mal wieder Fluchtversuche. Aber immer wenn sie versucht abzuhauen, fängt Thomas an, ihr zu drohen. Und zwar droht er jetzt damit, sich umzubringen, wenn sie ihn verlässt. Und Tanya, die hat Angst, dass sie dann ins Gefängnis wandert, denn genau das hatte der viel ältere Thomas ihr eingeredet. Außerdem droht er, sie im Schlaf zu töten, was ich irgendwie noch mal viel hinterhältiger finde, denn wir dürfen ja nicht vergessen, sie ist ihm ja zu dem Zeitpunkt völlig ausgeliefert. Sie kann sich also keinen sicheren Ort suchen, nicht mal zum Schlafen.
All das nimmt Tanya aber zu dem Zeitpunkt nur irgendwie verzerrt wahr. Als sie gefragt wird, ob sie Tom in diesem Moment noch geliebt hat, sagt sie ja. Sie sagt, sie hat ihn noch geliebt, beziehungsweise hat sie eben geglaubt, ihn zu lieben. Er hatte ihr eine Zukunft in Aussicht gestellt. Sie hatte niemand anderes, kannte nichts anderes als seine Manipulation und seine Gehirnwäsche. Leider kommt es jetzt auch regelmäßig zum Missbrauch. Tanja schildert Thomas' Morgenroutine. Und zwar sagt sie, dass Thomas jeden Morgen um 4 Uhr aufgestanden ist und vor der Arbeit erst einmal Sex mit ihr haben wollte. Danach sei er dann unter die Dusche gegangen und zur Arbeit gefahren. Sie sagt auch, dass sie zu diesem Zeitpunkt eben so sehr von ihm manipuliert worden ist, dass sie an eine Flucht gar nicht mehr gedacht hat. Für sie erschien es immer als bessere Alternative, einfach bei ihm zu bleiben. Tom, der vergewaltigte Tanja, teils mehrmals täglich und er hat seine Misshandlungen auch in einem Kalender notiert. Und ihr stellt euch jetzt wahrscheinlich die gleiche Frage, die wir uns auch gestellt haben. Was war zu diesem Zeitpunkt mit Thomas' Sohn und was mit seinen Eltern? Haben die gewusst, dass Tanja im Haus lebt? Tanja erzählt, dass Justin, das ist Thomas' Sohn, wohl sehr wohl gewusst hat, dass sie im Haus lebt. Aber auch er ist manipuliert worden. Sein Vater habe ihm erzählt, dass Tanja bei ihnen leben würde, weil sie es zu Hause so schlecht hat und dass er sich um sie kümmern würde. Kontakt zwischen ihr und Justin gab es wohl keinen. Und was ist mit den Eltern? Tanja musste ihre Notdurft in einem Eimer verrichten. Sie durfte nicht das Badezimmer benutzen, damit die Eltern im Haus nicht auf sie aufmerksam werden. Sie darf sich auch nicht regelmäßig duschen. Wenn sie duschen darf, dann im unteren Teil des Hauses, also dort, wo auch die Eltern leben, aber nur, wenn diese schlafen. Tanja sagt, Thomas' Eltern haben jahrelang nichts von ihrer Existenz gewusst und ich weiß nicht, ob ich den Eltern das so glauben kann oder ob das vielleicht auch einfach nur eine Art Selbstschutz ist oder, ja, die ganz einfach ihren Sohn schützen wollten oder was auch immer. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass man gemeinsam mit einer Person in einem Haus lebt und einfach von dieser Person nichts mitbekommt. Wir hatten das ja auch im Fall von Małgorzata aus Polen schon mal. Das ist Folge, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, irgendeine von den ersten Folgen. Sie ist ja in einem Schweinestall gehalten worden, auf dem Grundstück, auf dem auch die Eltern des Täters gelebt haben. Und auch die möchten angeblich nichts mitbekommen haben. Ja, und mir fällt das immer sehr, sehr schwer, das zu glauben.
Nach einiger Zeit ändert sich das allerdings und die Eltern erfahren von Tanja. Da ist sie aber schon älter und Thomas erzählt ihnen eine ähnliche Geschichte wie seinem Sohn Justin. Er sagt, dass sie arbeitslos wäre und bei ihnen im Haus wohnen würde und dass sie dort helfen würde. Er gibt ihr hier auch einen neuen Namen. Ab sofort muss Tanja sich Nikki Allen nennen. Mit 18 ändert sich Tanjas Leben dann noch ein bisschen mehr. Sie bekommt ein Stück weit ihre Freiheit und Unabhängigkeit zurück, wie sie zumindest sagt. Mit 18 bekommt sie nämlich einen Job in der Nachbarschaft. Dafür darf sie dann natürlich auch das Haus verlassen. Sie arbeitet dann in einem Laden, der einem Mann namens Joe und seiner Frau gehört. Auch die Tochter arbeitet in dem Laden und mit ihr versteht sich Tanja richtig gut. Und diese Begegnungen, die sie jetzt regelmäßig mit der Familie hat, die machen etwas mit ihr. Denn sie zeigen Tanja, wie ein glückliches Familienleben und auch eine glückliche Ehe auszusehen haben. Tanja stellt jetzt fest, dass ihr Leben komplett anders aussieht. Das ist, wie sie selbst sagt, genau das Gegenteil ist. Irgendwann vertraut sie sich dann dieser Familie, also ihren Arbeitgebern, auch an. Tanja erzählt, dass sie nach dem Gespräch allerdings erstmal wieder nach Hause zurückkehrt, also zu Thomas nach Hause, und alles macht wie immer. Sie weiß allerdings, dass Joe und seine Familie die Polizei gerufen haben. Und sie weiß jetzt auch, was bald passieren wird. Also sie ahnt, dass die Polizei bald auftaucht. Und sie schildert dann einen beklemmenden Moment, in dem sie in der Küche sitzt, den Kopf auf die Hände gestützt und nachdenklich wirkt. In dem Moment fragt Thomas sie, was ist los, Kitty? Also Kitty war wohl so ein Spitzname, den er ihr gegeben hat. Und sie ist drauf und dran, in diesem Moment Macht über ihn zu demonstrieren und zu sagen, es ist vorbei. Sie hat diesen Drang, ihm einfach zu sagen, dass es jetzt vorbei ist und dass er sie nicht länger in der Hand hat. Aber dann fällt ihr Blick auf den Messerblock neben ihm und sie sagt einfach nur, es ist nichts, es ist alles in Ordnung. Und die Situation, die sie jetzt als nächstes schildert, ist ein bisschen bizarr. Denn es ist jetzt so, dass Thomas sich oben im Haus befindet und auch sein Vater und sein Sohn machen oben Mittagsschlaf. Seine Mutter ist in der Küche und macht Essen. Tanja wartet immer noch. Sie wartet darauf, dass die Polizei kommt und sie stellt sich das jetzt so ein bisschen vor wie im Film, also dass man Sirenen hört und dass dann das Haus gestürmt wird. Doch das nächste, woran sie sich erinnern kann, ist, wie ein Polizist sein Gesicht von draußen gegen die Fensterscheibe presst und ins Haus schaut. Das wirkt für Tanja jetzt schon fast absurd. Auf jeden Fall reagiert sie aber Gott sei Dank richtig. Sie reißt jetzt die Tür auf, der Polizist fragt, wer sie ist, ob sie Tanja ist, und sie sagt ja und bricht dann in seinen Armen zusammen. Die Polizisten fragen Tanja, wo Thomas ist. Sie erklärt ihm, dass er oben ist und die Zeitung liest. Dann kommt die Frage, ob er eine Waffe besitzt. Tanya verneint und trotzdem ziehen die Polizisten ihre Waffen, also sie gehen kein Risiko ein, und sie stürmen nach oben. Jetzt kommt es also doch noch zu dieser Situation wie im Film, die Tanya sich schon vorher so ein bisschen ausgemalt hat, und sie beobachtet jetzt, wie die Polizisten Thomas zwingen, mit nach unten zu kommen. Doch der tut erstmal total unschuldig. Ganz ruhig, als wäre überhaupt nichts, fragt er einfach, was ist denn hier los, Kitty? So als würde er hoffen, dass Tanya ihm auch noch ein Alibi gibt, das ihm zur Seite steht. Das ist natürlich ein letzter Versuch von ihm, die Kontrolle zu behalten.
Und das ist jetzt der Moment, auf den Tanya im doppelten Sinne so lange gewartet hat. Nicht nur, dass sie jetzt befreit wird, sie kann auch endlich die entscheidenden Worte zu ihm sagen, von denen sie sich schon vorher in der Küche gewünscht hatte, sie ihm sagen zu können. Sie sieht Thomas jetzt an und sagt, jetzt ist es vorbei. Ich weiß, was du mit mir gemacht hast. Mir ist klar geworden, was du mit mir gemacht hast. Und das ist jetzt vorbei. Tanya, die wird nun nach draußen geführt, weg von Thomas gebracht. Doch der kann seine Niederlage nicht auf sich sitzen lassen. Er gibt Tanya jetzt noch ein paar Worte mit, beziehungsweise ein einziges Wort, das ihr aber umso mehr zusetzt. Er ruft ihr jetzt Judas hinterher. Tanya sagt, dass sie das sehr getroffen hat, weil sie sehr christlich ist. Und ich finde das einfach so schlimm. Der Mann, der hat ihr doch schon so viel angetan und sie schafft es dann, sich zu befreien. Sie befreit sich endlich aus seinen Fängen und er bezeichnet sie dann quasi als Verräterin. Also ich meine, Verräterin für was? Er hat sie doch gefangen gehalten. Es ist doch klar, dass sie ihr Leben zurückhaben will, dass sie da raus will oder nicht. Ja, und ich fand es dann einfach auch so schrecklich, dass er es geschafft hat, sie mit dem Wort dann auch noch so zu treffen. Ich hätte mir gewünscht, dass es irgendwie an Tanya abprallt. Aber ja, er wusste halt ganz genau, wie er es machen muss und er hat ihr dann zu guter Letzt noch einen mitgegeben und finde ich nicht gut. Ja, und auch wie es dann weitergeht, das finde ich auch nicht gut. Ich finde es tragisch, dramatisch, traurig, ich weiß gar nicht genau, wie ich das ausdrücken soll. Tanya, die wird jetzt nämlich nicht von ihren Eltern in Empfang genommen, sondern sie muss jetzt erstmal mit zur Polizeiwache. Dort versucht man jetzt, ihre beiden Elternteile zu erreichen. Doch ihre Mutter, die hat neu geheiratet und hat jetzt den Namen nicht mehr und kann so erstmal schon mal nicht kontaktiert werden. Der Vater und seine neue Frau, also die Stiefmutter von Tanya, die können allerdings kontaktiert werden. Und die tauchen dann auch bei der Polizeiwache auf. Und jetzt bitte alle nochmal festhalten, denn das Erste, was der Vater sagt, als Tanya in seinen Armen zusammenbricht, sie fällt ihm da quasi so in die Arme, ist: Wieso bist du abgehauen? Warum hast du das gemacht? Also er gibt ihr quasi die Schuld an der ganzen Situation. Ja, und da man die Mutter eben nicht erreichen kann und Tanya auch sonst niemanden hat, muss sie eben mit dem Vater und der Stiefmutter nach Hause fahren. Die Freude über das Wiedersehen scheint jetzt nicht besonders groß zu sein und Tanya, die schildert auch, dass ihre Stiefmutter später in einem Fernsehinterview gesagt hat, dass sie, als Tanya verschwunden ist, einfach nur gedacht hat, so eine Last weniger, das Problem ist endlich weg. Und auch das finde ich so krass schlimm. Ich meine, das Mädchen war 14 Jahre alt. Von mir aus, ich weiß es nicht, war sie vielleicht nicht der allerleichteste Teenager. Kann ja sein. Aber sowas, 8 Monate verbringt die mittlerweile 24-jährige Tanya jetzt bei ihrem Vater und der Stiefmutter. In dieser Zeit hat sie wieder Kontakt zu ihrer eigentlichen Mutter aufgenommen. Und sie und ihre Mutter, die machen jetzt gemeinsam eine Therapie. Ja, und ich glaube, das ist das Beste, was die beiden eben auch machen können. Das Verhältnis bessert sich und glücklicherweise zieht Tanya dann irgendwann auch zu ihrer Mutter. Heute sagt sie, dass das Verhältnis zwischen ihr und ihrer Mama richtig gut ist und dass die beiden sich super verstehen würden. Und ich finde, das ist zumindest so ein kleines Happy End in der ganzen tragischen Familiengeschichte.
Und es gibt noch eine gute Nachricht. Eine, die Tanya Mut gemacht und ihr gezeigt hat, dass sie nicht alleine dasteht. Den meisten von euch sagt der Name Elizabeth Smart sicher etwas. Elizabeth Smart ist eine US-amerikanische Aktivistin, Autorin und Überlebende eines der bekanntesten Entführungsfälle in den Vereinigten Staaten. Sie wurde am 5. Juni 2002 im Alter von 14 Jahren aus ihrem Schlafzimmer in Salt Lake City, Utah entführt. Der Täter war Brian David Mitchell zusammen mit seiner Frau Wanda Barzee. Beide hielten Elizabeth 9 Monate lang gefangen und während dieser Zeit wurde sie wiederholt missbraucht und psychisch manipuliert. Am 12. März 2003 wurde Elizabeth von der Polizei befreit. Mitchell wurde später zu lebenslanger Haft verurteilt, während Barzee nach 15 Jahren Haft im Jahr 2018 freigelassen wurde. Eine Entscheidung, die Elizabeth öffentlich kritisierte. Nach ihrer Befreiung engagierte sich Elizabeth Smart intensiv für die Rechte von Missbrauchsopfern und die Prävention von Entführungen. Außerdem ist sie in Kontakt mit Tanya getreten und aus diesem Kontakt ist der Film The Girl Locked Upstairs mit Jordan Ashley Olsen als Tanya Cash und Robert Baker als Tom Hose entstanden. Elizabeth Smart ist ausführender Produzent. Aber das ist nicht die einzige gute Nachricht. Tanya hat 2018 auch geheiratet, hat einen Stiefsohn und eine Stieftochter und ist auch Oma geworden. Also auch in der Hinsicht hat das Leben dann doch nochmal eine gute Wendung für sie parat gehalten. Außerdem hat sie auch ein Buch über ihre Erfahrungen geschrieben und das heißt Memoir of a Milk Carton Kid – The Tanya Nicole Cash Story.
Ja, und sonst reißen wir uns ja irgendwie immer die schlechten Nachrichten nicht ab oder wir haben mysteriöse Umstände und dann kommt noch ein mysteriöser Umstand und noch einer, aber diesmal reißen die positiven Dinge einfach nicht ab. Und zwar ist Thomas Hose damals verurteilt worden zu einer Haftstrafe von 5 bis 15 Jahren, das ist wohl immer wieder geprüft worden und so, und glücklicherweise musste er die kompletten 15 Jahre absitzen. Was ich richtig gut finde, also dass er die volle Haftzeit bekommen hat, auch wenn ich denke, 15 Jahre Haft dafür, dass man jemandem 10 Jahre seines Lebens geraubt hat, ist schon irgendwie wenig, aber ich finde irgendwie immer jedes Urteil zu wenig. Also mit mir darf man darüber, glaube ich, gar nicht diskutieren. Ich finde immer jede Strafe irgendwie einfach zu kurz. Was ich allerdings erschreckend finde von ihm, auch irgendwie so ekelhaft und ich weiß nicht, ist, dass er wieder in das Haus zurückgezogen ist, in dem er Tanya vorher gefangen gehalten hat. Und dass Tanya immer noch in der Gegend wohnt, das heißt, die beiden können sich jederzeit über den Weg laufen. Und ja, das finde ich irgendwie auch schlimm. Gut ist allerdings, dass auch Judy, also die Freundin von Thomas Hose, die ist ebenfalls angeklagt worden. Das war ja die, die mitgeholfen hat, sie versteckt hat und ihr die Haare gefärbt hat.
Was ich krass finde ist, das ist jetzt schon der zweite Fall in relativ kurzer Zeit bei uns, der eigentlich ein Happy End hat.
Ja.
Na, muss man ja so sagen. Aber ich finde auch diese Fälle oder ja nicht gerade diese Fälle, aber auch diese Fälle zeigen einem echt nochmal, wie scheiße Menschen einfach sein können, auch dann, wenn sie keinen umbringen.
Ja, auf jeden Fall, der hat ja so viel genommen. Auch wenn man wirklich sagen muss, dass ich das, also ich bewundere das immer, wie Leute aus so einem Martyrium so zumindest nach außen hin stark wieder hervorgehen können. Also klar, man weiß nicht, was in ihrem Inneren los ist. Sie hat da bestimmt irgendwelche Traumata davon getragen und hat wahrscheinlich auch unter Flashback zu leiden. Und ihr Leben wäre wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, wäre hundertprozentig ganz anders verlaufen, wenn sie nicht in seine Fänge geraten wäre. Ich finde es aber als Außenstehender immer so heftig, dass man einfach denkt, boah, was können Menschen doch alles so überstehen irgendwie?
Auf jeden Fall. Und das ist irgendwie auch so eine Genugtuung, wenn man dann sieht, dass er sie nicht kaputt gemacht hat.
Ja, das stimmt. Wobei ich an ihrer Stelle definitiv weggezogen wäre. Ich glaube, ich würde mich damit nicht immer wieder konfrontieren lassen wollen, aber auch das zeugt ja irgendwie so von Stärke, dass sie sagt, sie lässt sich da oder sie zeigt damit ja, sie lässt sich nicht verdrängen.
Ja, ich denke auch. Und du weißt ja auch nicht, wie ihr Leben genau jetzt war, nachdem er weggesperrt worden ist. Also sie wird sich da ja, sie scheint sich ja mit ihrer Mutter versöhnt zu haben, sie wird sich da ja was aufgebaut haben und da hat sie sich dann vielleicht auch einfach gedacht, wie du schon sagst, ich lasse mich von dem jetzt nicht hier wegjagen.
Ja, aber er sollte zumindest, also er hätte wegziehen sollen.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn er auch nur ein kleines bisschen was gelernt hat daraus, dann wäre er weggezogen, dann wäre er nicht wieder in dieses Haus gezogen. Und
ich glaube, solche Leute lernen nichts. Ich bin mir auch ziemlich sicher, der ist sich bestimmt bis heute keiner Schuld bewusst. Der findet das bestimmt super, was er gemacht hat.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, der redet sich wirklich ein. Ja, okay, wir hatten zwar einen Altersunterschied, war aber eine Liebesgeschichte und sie hatte es zu Hause ja so schlimm und bei mir hatte sie es ja gar nicht schlimm. Und ich glaube auch, dass er diese ganze Manipulation und diese Gehirnwäsche niemals als das benennen würde, was sie war.
Nee, das glaube ich auch. Ich finde es aber auch nach wie vor so unfassbar dreist. Du siehst ein Mädchen, was da in der Schule fertig gemacht wird, was offensichtlich unglücklich ist. Das scheint
ja auch. Ja, gerade dann, ne?
Ja, aber dieser Gedankengang alleine schon, weißt du, dass man dann als Erwachsener nicht denkt, ich helfe dir jetzt, sondern dass man denkt, ach super, nutze ich aus, ich wollte sowieso gerade eine Sexsklavin für zu Hause haben. Perfekt. Also wie ekelhaft kann man sein?
Ja, und ich finde das jetzt auch wirklich so gut, dass wir das jetzt kurz nach der Folge über S hatten. Und eben auch nochmal kurz die Sache mit Natascha Kampusch angeschnitten haben, weil man einfach sieht, auf wie viele verschiedene Arten so Kinder und Jugendliche doch wirklich in die Fänge von solchen Menschen geraten können. Und ja, dann einfach so lange Zeit weg sind. Also ich meine, einmal haben wir die eigene Familie gehabt bei S. Dann diesen völlig fremden Täter auf der Straße, der die Natascha weggeschnappt hat. Und dann aber auch diesen Menschen, der sich auf diese perfide Art an sie rangemacht hat. Also ja, ich bin eigentlich immer so, ich sag jetzt mal wirklich, als Kind vor dem bösen Mann gewarnt worden, von dem bösen Fremden, der irgendwo hinter einer Häuserecke lauert, der mich irgendwie ein Auto ziehen will oder so. Aber es gibt ja wirklich noch so viele verschiedene Arten. Und ich find's echt einfach immer wieder krass, wenn Menschen nach so langer Zeit wieder auftauchen.
Ja. Finde ich auch. Also absolut bewundernswerte Frau auf jeden Fall. Und ja, man kann ihr nur das Beste wünschen für ihr weiteres Leben und dass sie es irgendwie schafft, dieses Trauma hinter sich zu lassen. Und ja, dass sie eben auch für ihre Stiefkinder und für ihr Enkelkind das ist, was ihre eigenen Eltern für sie eben nicht sein konnten oder auch nicht sein wollten.
Ja, ich glaube auch, da macht sie bestimmt auf jeden Fall das Beste raus. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe heute einen totalen Knoten in der Zunge gehabt. Ich hatte total irgendwie Bock, richtig viel zu reden. Ich wollte irgendwie richtig viel sagen, aber ich glaube, ich habe mir teilweise echt einen zurechtgenuschelt. Ich habe totale Schwierigkeiten bei der Aufnahme heute. Ich weiß gar nicht, warum. Hoffentlich sagt nicht irgendwie einer, du klingst gelangweilt. Nein, ich bin nicht gelangweilt. Manchmal ist es einfach schwierig, auch was vorzulesen. Funktioniert nicht immer.
Ist nicht immer gleich, ne?
Und was mir auch aufgefallen ist das Skript diesmal, das war wieder total lang. Die Aufnahme ist aber total kurz. Und manchmal haben wir total kurze Skripte und das wird dann so eine Aufnahme von über einer Stunde.
Das verstehe ich auch gar nicht. Das ist einfach nicht logisch. Aber die Länge des Skriptes und die Länge der Folge haben irgendwie rein gar nichts miteinander zu tun.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, Leute, und das war's dann auch zu unserem heutigen erschreckenden Fall von Tanja. Der zeigt, dass Entführer eben nicht immer auf die Art vorgehen, wie sie bei Natascha Kampusch vorgegangen sind. Es ist eben nicht immer der Mann, der hinter einer Ecke lauert und einen in einen offenen Lieferwagen zerrt. Entführungen können auch auf diese Art stattfinden. Durch langsame und gezielte Manipulation. Also bitte, bitte passt immer auf euch auf.
Ich glaube, ich habe es auch schon 100 Mal gesagt heute in der Folge.
Ja, irgendwie. Passt einfach auf euch auf, echt. Bevor wir jetzt aber zum Schluss kommen, noch 2 Dinge. Wir haben ja noch den Crime Flashback für euch, also bleibt unbedingt dran. Außerdem würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns unterstützt.
Ja, bitte.
Wir brauchen es. Als Podcast ist es uns natürlich total wichtig, Menschen zu erreichen und zu wachsen. Da steht uns aber manchmal der Algorithmus im Weg.
Scheiß Erfindung.
Ja, das sowieso. Das bedeutet, je mehr ihr mit uns interagiert, desto besser ist es für uns und eben auch für unsere Reichweite. Toll wäre es also, wenn ihr auf den Podcast-Portalen Kommentare hinterlasst, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns folgt, wenn ihr den Podcast mit anderen Menschen teilt, die sich ebenfalls dafür interessieren könnten. Ja, das wäre auf jeden Fall mega und das ist sozusagen die Belohnung für unsere Arbeit hier.
Ja, wenn ihr überhaupt bis hierhin gehört habt. Alle, die bis hierhin gehört haben. Hey, wir machen jetzt, wer ist das jetzt? Ich kann nicht reden heute. Wir triggern jetzt den Algorithmus, wollte ich sagen. Wir pushen jetzt den Algorithmus. Jeder, der jetzt bis hierhin gehört hat, postet uns mein Herz.
Ja, genau.
Schönes Herz.
Dankeschön dafür auch im Voraus.
Ja, also von mir aus auch danke und wirklich entschuldigt heute das Chaos, was irgendwie bei mir herrscht im Kopf. Und hoffentlich kriegt ihr das nicht so toll mit. Ja, jetzt aber zum Crime Flashback, der wie immer am Datum unserer Ausstrahlung stattgefunden hat. Allerdings nicht im selben Jahr, sondern diesmal exakt 1 Jahr zuvor. Heute werfen wir einen Blick auf einen erschütternden Fall, der sich am 27. Mai 2024 in Meppen, Niedersachsen, ereignete. Eine 17-jährige Jugendliche wurde Opfer eines brutalen Verbrechens, das für Aufsehen in der Region sorgte. Die junge Frau wurde von gleich 4 Tätern, 3 Männern und einer Frau, in einen abgelegenen Wald in der Nähe von Meppen gelockt. Was zunächst nach einem harmlosen Treffen aussah, verwandelte sich schnell in einen Albtraum. Die Täter fesselten die 17-Jährige, beraubten sie und quälten sie über Stunden hinweg. Sie misshandelten sie mit Zigaretten, stachen mit einem Messer zu und fügten ihr weitere, schwere Verletzungen zu. Schließlich stießen sie das Mädchen, das wohl mittlerweile bewusstlos geworden sein muss, in die Ems. Doch das Mädchen überlebte das Grauen. Im kalten Wasser konnte sie sich ans Ufer schleppen und um Hilfe rufen. Ihre Rettung glich einem kleinen Wunder. Schnell wurde die Polizei eingeschaltet. Und die Täter, die sich an der Tat beteiligt hatten, wurden Gott sei Dank gefasst. Die 4 Angeklagten, darunter ein 24-jähriger Mann, der mit der längsten Strafe von 11 Jahren und 6 Monaten belegt wurde, wurde vom Landgericht Osnabrück wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung verurteilt. Zunächst war das Tatmotiv noch unklar. Doch die Staatsanwaltschaft vermutete einen Racheakt. Das Opfer war eine Bekannte der angeklagten Täter. Mit Gewalt erzwang sie die Bank-PIN und den Sperrcode ihres Handys. Nachdem sie Chatverläufe und Bilder auf dem Smartphone des Opfers gefunden hatten, fühlten sich die Angeklagten verraten. Daraufhin beschlossen sie, ihr Opfer unter größtmöglichem Leid zu töten, so die Staatsanwaltschaft. Das Plädoyer wurde nicht in einer öffentlichen Sitzung gehalten und das Urteil war zum Zeitpunkt des verfassten Artikels, der aus dem Frühjahr 2025 stammt, noch nicht rechtskräftig. Ja, und auch hier wieder. Was für Menschen sind das?
Ja, keine Ahnung. Ich bin für heute fertig mit Menschen. Ich weiß nicht, was das alles für Leute sind.
Oh, du kannst nicht fertig sein mit Menschen. Wir wollten noch shoppen.
Ich gehe schaukeln.
Okay, schaukeln will ich jetzt total sofort unterschreiben und mitgehen.
Gut, dann nicht shoppen, sondern schaukeln.
Alles klar, also wir gehen jetzt schaukeln und ihr...
Ihr seid natürlich keine von denen, die ich meine. Ihr seid toll.
Ja, außer ihr entführt Menschen. Oder tötet die oder schmeißt sie in Flüsse und quält die, dann seid ihr nicht toll. Dann sollt ihr aber bitte auch uns nicht hören.
Ich glaube nicht, dass Leute, die sowas machen, uns hören. Wer Unsere weiß. Hörer sind alle toll.
Wer weiß. Oh oh. Also sollte sich jetzt jemand angesprochen fühlen, ja, bitte geht.
Wir sollten aufhören jetzt.
Ich möchte nicht. Stell dir mal vor. Nein, ich will das nicht. Stell dir mal vor, da sitzen so irgendwie so Serienmörder oder so, die sich das anhören.
Und sich inspiriert fühlen?
Ja.
Nee. Aber dieses Thema kennst du ja schon seit Jahren, dadurch, dass du Thriller schreibst.
Nee, das ist aber was anderes irgendwie. Lasse ich mich ja von denen inspirieren. Da glaube ich ja nicht, dass die sich rückwirkend wieder von mir inspirieren lassen.
Oh, ich glaube, das könnte aber. Ich sage nur ein Wort: Katzenstreu.
Ja. So, ich gehe jetzt.
Ja, ich gehe jetzt auch.
Tschüss.
Tschüss, bis nächstes Mal.